Ja, liebe Geschwister, wir sind aus besonderen Umständen hier, wie Ralf es schon sagte, zu Beginn der ersten Stunde. Die letzten Jahre kamen wir immer aus Köttingen, aus dem CVJM-Heim Lindlar-Köttingen. Das konnten wir dieses Jahr mit der Teenager-Ferienbibelschule oder Jüngerschafts-Ferienbibelschule nicht mehr in Anspruch nehmen, weil wir hätten dann Kleingruppen von 10 Personen bilden müssen, die während der Freizeit nur wenig Kontakt miteinander haben durften. Aber das wäre nicht möglich gewesen. Wir wollen zusammen singen, wir wollen zusammen essen, wir wollen zusammen Sport treiben und natürlich auch Bibelarbeiten machen. Und so mussten wir das Haus absagen, unsere Reservierung zurückziehen. Aber wir haben dann eine kleine Ersatz, eine Mini-JFB veranstaltet, jetzt über dieses Wochenende von Donnerstagabend bis morgen früh, Montagmorgen. Und so etwa die Hälfte der Teilnehmer ist dann doch den weiten Weg bis zu uns nach Morsbach-Hellerseifen gekommen. Und so verbringen wir ein Wochenende bei uns in unserem Haus. Schöne Landschaft drumherum, viel Wald, viel Wiese, viel Natur. Und auch in unserem Haus haben wir genug Platz. Wir haben ein großes Wohnzimmer. Ja, und wir haben viel Freude miteinander. Und wir nehmen den Philipperbrief durch. Das bietet sich an in 4 Tagen, 4 Kapitel. Freitagmorgen, Samstagmorgen, Sonntagmorgen, Montagmorgen jeweils ein Kapitel lesen. Das kann man verkraften. Und heute wollen wir daraus ein bisschen etwas hören. Kapitel 4 ist erst morgen früh angesagt, aber ihr habt ja schon einen Überblick gehört vom Rainer Nietzke. Und viele von euch kennen den Philipperbrief sicher auch sehr gut. Wir wollen heute Morgen in Kapitel 4 die ersten 8 Verse betrachten und einfach lernen, was der Apostel Paulus den Philippern da so ganz praktisch mitgibt für Standhaftigkeit im Gemeindeleben oder im Gemeindealltag. Ist ja zurzeit ein sehr aktuelles Thema in der Corona-Krise. Ich werde da noch drauf zu sprechen kommen. Wir müssen sehr wachsam sein, um in dieser Krise nicht zu vergessen, was die Bibel über unser Zusammenleben als Geschwister in der Gemeinde sagt. Lernen von den Philippern. Ich glaube, die Karte muss ich nicht lange einblenden. Philippi liegt in Nordgriechenland. Paulus befindet sich in Rom, als er den Philipperbrief schreibt. Wir sind in den Jahren 54 bis 68 nach Christus, Regierung des Kaisers Nero in Rom. Und Paulus ist in den Jahren 60 bis 62 nach Christus in erster Gefangenschaft, wo er eine relative Freiheit genießt, wo er eine selbst bezahlte, gemietete Wohnung hat, wo er auch Leute empfangen kann. Und in dieser Zeit bekommt er Besuch von Epaphroditus, über den hat übrigens Ralf das letzte Mal gepredigt, als er bei uns in Morsbach war. Epaphroditus, wie hast du das betont? Epaphroditus. Hm? Ja, das ist mir noch geblieben. Auch anderes ist mir noch geblieben, aber dass du den anders betont als ich. Also Epaphroditus besucht den Paulus und bringt ihm eine Spende von den Philippern. Die Gründung der Gemeinde in Philippi ist etwa 10 Jahre her. 10 Jahre vorher war Paulus das erste Mal dort und hat diese Gemeinde gegründet. Und diese Gemeinde ist sehr mit Paulus verbunden geblieben. Sie haben ihn öfters unterstützt. Und jetzt waren sie sehr in Sorge, als sie hörten, dass Paulus im Gefängnis war, und haben eben den Epaphroditus losgeschickt. 800 Kilometer Luftlinie, Flugzeuge gab es noch nicht, das war also zu Fuß und auf dem Schiff wahrscheinlich eine mehrwöchige, auch gefährliche Reise, ganz besonders, wenn man noch einen Geldbetrag dabei hatte, den man einem Gefangenen nach Rom überbringen musste. Also schon eine Herausforderung an diesen mutigen Bruder. Und dann ist er auch noch krank geworden bei Paulus, als er bei ihm war, und das war dann der Anlass des Briefes, dass Paulus den sorgenvollen Philippern schrieb, dass Epaphroditus zwar krank geworden ist, aber dass er wieder gesund geworden war und dass er ihn jetzt zurückschickt mit diesem Brief und dass er dankt für die Spende. Und außerdem hatte natürlich Epaphroditus erzählt, wie es in Philippi läuft, dass sie verfolgt waren, dass sie auch unter Angriffen von falschen Lehrern standen, aber vor allen Dingen, dass es zu einer Abkühlung der Begeisterung der ersten Liebe gekommen war, weil da Streit in der Gemeinde entstanden war. Zwischen 2 Schwestern, die wir namentlich kennen, Evodia und Syntyche, das lesen wir gleich noch. Das alles bewegte den Apostel und so schrieb er diesen Brief und gab ihn dem Epaphroditus zurück, mit, damit er auf der Rückreise dann mit diesem Brief zu den Philippern zurückkehren konnte. Der Philipperbrief ist ein Beziehungsbrief, mehr als ein Lehrbrief. 16 Mal lesen wir von Freude oder sich freuen oder froh werden. Es ist ein Brief der Ermutigung, der Motivation. Lehrpunkte kommen, 2, 3 wichtige Lehrpunkte vor, aber relativ knapp formuliert. In erster Linie geht es dem Paulus, die Geschwister untereinander zu motivieren und auch natürlich die Beziehung zwischen ihnen und ihm zu unterstreichen und diese Liebe, die sie verband, zu betonen. Wir wollen also lesen aus den ersten Versen des 4. Kapitels, Philipper 4, die Verse 1 bis 8. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, Geliebte. Evodja ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, im Griechischen Sysigus, man kann auch sagen, mein treuer Sysigus, vielleicht war es ein Eigenname, mein treuer Mitknecht Sysigus, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn allezeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure milde Nachgiebigkeit, Sanftmut kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Bis hierhin. Noch einmal, der Titel heißt 5-Punkte-Plan zur Standhaftigkeit im Gemeindeleben, im Gemeindealltag. Wie komme ich auf diesen Titel über diesen Abschnitt? Der erste Vers sagt, wir haben es gelesen, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, Geliebte. Wenn man die Kernaussage eines Verses herausfinden will, hilft es manchmal, den Hauptsatz zu suchen. Was ist der Hauptsatz in diesem Vers? Also Hauptsatz, Deutschunterricht, einfach Subjekt und Prädikat. Der Hauptsatz ist das, was ich hier unterstrichen habe. Brüder, steht fest. Im Herrn ist schon ein Anhängsel. Eigentlich ist der Hauptsatz nur, Brüder, steht fest. Ein Befehl. Und dieser Befehl habe ich mir sagen lassen, ich kann selber kein Griechisch, aber ich habe in einem Kommentar nachgelesen, dieses Verb steht fest, stammt aus der Militärsprache und beschreibt die Standhaftigkeit eines Soldaten, zum Beispiel auf der Wache, der darüber wacht, eben dass er A, nicht einschläft und B, dass er aufmerksam ist, um den Feind zu sehen und dann nicht zu erlauben, dass der Feind ins Lager einbricht. Er ist standhaft, er ist wachsam auf seinem Posten, steht fest im Herrn. Militärsprache. Man würde einerseits sagen, ja, ist das wirklich angebracht, dass wir in Militärsprache miteinander reden? Ja und nein. Einerseits haben wir eine ernste Sache und wir sollen voll aufmerksam, mit voller Kraft dieser Sache dienen. Aber Paulus zeigt uns hier, dass es ja nicht nur bei militärischen Befehlen bleiben soll in unserem Umgang, sondern er umhüllt diesen militärischen Befehl mit vielen liebevollen Worten. Meine geliebten Brüder, meine ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone, Geliebte, noch einmal zum Schluss. Und wir taufen dem Paulus das ab, dass er das ernst meint, nicht wahr? Man denkt nicht, ja, der ist jetzt ein bisschen sentimental geworden in der Gefangenschaft und jetzt freut er sich so, dass er Epaphroditus vorbeikommt. Wir glauben, dass der Paulus das wirklich aus ehrlichem, engagiertem Herzen sagt. Er liebte diese Brüder und Schwestern in Philippi wirklich Er sehnte sich nach ihnen. Sie waren sozusagen die Frucht seines Dienstes. Und wenn er sagt, ihr seid meine Krone, dann bildet er sich nicht etwas drauf ein, sondern er sagt, ihr seid so wertvoll, dass ihr Belohnung für mich seid, dass ihr meine Ehre seid. Und vor Gott freue ich mich über euch, dass er geschenkt hat, dass ihr zum Glauben kommen durftet. Und er nennt sie noch einmal Geliebte. Das ist so ein Gleichgewicht, mit dem wir alle kämpfen, nicht wahr? Schöne Worte machen können wir alle. Befehle erteilen können wir vielleicht auch alle. Aber wirklich beides aus einem reinen, engagierten, mit Liebe erfüllten Herzen, Liebe zum Herrn, Liebe zu den Geschwistern kombinieren können, das ist eine große Herausforderung. Aber das war Paulus in seiner Beziehung zu den Philippern. Und wir wollen jetzt 5 Punkte anschauen in den folgenden Versen, wo eben diese Standhaftigkeit, dieses Wachsamsein, dieses Ausharren in einer Gesinnung, in einer Haltung wunderbar beschrieben wird. Erster Punkt. Streit vermeiden, Streit schlichten. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Sisygos, steh ihnen bei, denen, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. 2 Schwestern, die offensichtlich mit Paulus gekämpft hatten in der ersten Zeit, das war die Gründergeneration der Gemeinde, die Mitarbeiter der ersten Stunde oder die Mitarbeiterinnen. Erinnert ihr euch an die Geschichte aus Apostelgeschichte 16, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist? Kerkermeister, Erdbeben, Lob im Gefängnis, zuerst ausgepeitscht und dann nimmt der Kerkermeister ihn mit nach Hause, nachdem er sich bekehrt hat, wäscht die Wunden von Paulus und Silas. Vorher noch die Geschichte mit der Magd, mit dem Pythongeist, deretwegen Paulus und Silas ja ins Gefängnis gekommen sind, weil sie den Geist dieser Magd ausgetrieben hatten und diese Magd dann keine Weissagungen oder Wahrsagungen mehr machen konnte und den Besitzern oder ihren Gönnern kein Geld mehr einbrachte. Turbulente Entstehungsgeschichte also, eine Gemeinde, die aus Kämpfen heraus entstanden ist. Und jetzt nach 10 Jahren waren sich da 2 Schwestern in die Haare geraten. Ich kann mir das so sehr gut vorstellen. Wie gesagt, engagierte Schwestern, die die Gemeinde auf dem Herzen haben, die sie einsetzen. Philippa wollten eine Gemeindefreizeit organisieren und diese beiden Schwestern melden sich, ja, wir übernehmen den Menüplan und wir stellen die Mahlzeiten zusammen, sagte die eine Schwester zur andere, die Evodia zur Syntyche, durchschlage vor, wir machen Chili con Carne, Reis, dazu eine Soße mit Bohnen und Fleisch, da wird jeder satt, das kostet nicht viel, belastet das Budget nicht. Sagt die Syntyche, das können wir nicht machen, meine Kinder würden das nicht anrühren, die essen sowas nicht. Bohnen mit Fleisch. Sagt ihr Wort ja wieder, ja, aber das ist doch die Gelegenheit, dass sie lernen, alles zu essen, was auf den Tisch kommt. Sagt die Syntyche, ja schon, aber nicht in einer Freizeit, da müssen sie schöne Erinnerungen mitnehmen können. Da machen wir kein Chili con Carne. Und schon hatten sich die beiden Schwestern in den Haaren. Und jeder hatte auch noch Bibelverse bereit, um zu sagen, warum Chili con Carne gut oder warum es schlecht ist. Und wir sind ja voll drin in dieser Stimmung in der Corona-Zeit. Ja? Also als das im März bei uns anfing in der Gemeinde, da haben wir uns in der Gemeindeleitung gesagt, oh, jetzt haben wir ein echtes Problem. Wir stecken in einem klassischen Dilemma. Klassisches Dilemma ist, wenn man 2 gute Wege vor sich hat, die aber sich gegenseitig bekämpfen. Oder man muss so sagen, wenn man 2 schlechte Wege vor sich hat und welchen Weg auch immer man geht, man gerät in Probleme. Und wir haben der Gemeinde gesagt, also einerseits, wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben und uns nicht mehr versammeln, dann steht in der Bibel, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen und dass wir den Tod des Herrn verkündigen sollen. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann gehorchen wir der Bibel nicht. Aber in der Bibel steht auch, dass wir der Obrigkeit gehorsam sein sollen, dass wir aus Nächstenliebe Rücksicht nehmen sollen bei so einer Pandemie, bei so einer Krankheit, dass wir uns nicht anstecken. Und es steht auch, dass wir ein gutes Zeugnis haben sollen bei denen, die draußen sind. Und wenn die sehen, dass wir
total locker und oberflächlich mit dieser Krankheit umgehen, dann wird das Unehre bringen auf den Namen des Herrn. Ja, also zwei Wege und was immer du tust, du machst es falsch. Wie gehen wir damit um? Und das Problem ist ja nicht, dass wir in der Gemeinde alle einerlei Meinung hatten dazu, sondern es gab die, die sagten, oh, unbedingt vorsichtig sein, unbedingt zu Hause bleiben. Und die anderen sagten, nein, unbedingt einen Weg finden, wie wir trotzdem zusammenkommen können, wie wir trotzdem Brot brechen können. Ihr habt das genau gleiche Problem und eure Gemeinde existiert noch nach 4, 5 Monaten, das finde ich wunderschön. Es gibt andere Gemeinden, die sind daran wirklich zerbrochen. Die haben Streit gekriegt, wie er wollte ja uns die Tüche, und haben sich geteilt. Das sind zwei Gruppen. Bei uns in Morsbach sind wir Gott sei Dank immer noch im Frieden. Aber was sagt Paulus diesen beiden Schwestern? Er sagt nicht den Tüch, er soll endlich zugeben, dass er Wojtja recht hat oder umgekehrt, sondern er sagt ihnen, ich ermahne Sintüche und ihr Wojtja, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Was heißt denn gleichgesinnt zu sein? Gleichgesinnt zu sein heißt, wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber wir dürfen unser großes Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und unser großes Ziel in so einer schwierigen Situation, so haben wir das gehandhabt, wir haben es gesagt, das ist jetzt nicht ein theologischer Streit, also ob man Brot brechen muss unbedingt jeden Sonntag und ob man unbedingt physisch zusammenkommen will oder ob man das über Zoom machen kann, da kann man natürlich theologisch drüber diskutieren, aber das ist nicht das Entscheidende. Auch nicht der theologische Streit der Unterordnung unter die Obrigkeit, oder wie weit muss man gehen, um den anderen nicht anzustecken? Das sind keine theologischen Streitpunkte, in denen wir uns grundsätzlich uneins sind. Wir finden diese alle wichtig. Aber die große Frage ist, wie können wir zusammenbleiben? Wie können wir gemeinsam die Gesinnung bewahren, Jesus Christus gemeinsam zu dienen und ihm nachzufolgen? Und da ist nicht Theologie gefragt, sondern Langmut, Demut und Sanftmut. Rücksicht nehmen auf das schwache Gewissen. Und zugleich darf es nicht zur Herrschaft der Schwachen kommen, dass die den Ton angeben und die Gemeindeleitung abtreten kann. Also sehr vorsichtig, sehr behutsam. Und jeder muss dabei lernen, seine eigene Meinung auch mal zurückzunehmen und auf den anderen zu hören und dann in Rücksichtnahme aufeinander einen gemeinsamen Weg finden. Ich glaube, dazu ermahnt Paulus die Evotia und die Sintüche. Überlegt doch mal, ob es in eurem Streit bei Chili con Carne nicht einen Weg geben könnte, wo ihr doch gemeinsam gehen könnt und die Gesinnung, nämlich der Gemeinde zu dienen, mit einem Essensplan für die Freizeit, ob das nicht erhalten bleiben kann, ohne dass ihr euch streitet. Ist natürlich eine Bagatelle im Vergleich zu Corona, ein viel größeres Problem. Aber so entstehen Konflikte, dass jeder meint, meine Meinung ist so überzeugend und so wichtig, ich muss die jetzt durchsetzen. Und schon hat man sich in den Haaren. Ich wünsche euch da viel Weisheit, dass ihr in Langmut, Demut und Sanftmut diese Krise durchsteht und am Ende sagen könnt, wir haben die Gesinnung beibehalten, für den Herrn Jesus zusammenzubleiben, seiner Sache zu dienen, und Gott möge schenken, dass es nicht mehr zu lange dauert und wir uns wieder wie vorher ohne diese zusätzliche Last versammeln können. Und wenn zwei Schwestern sich ineinander verbeißen und nicht mehr zum Frieden finden, dann ist da vielleicht so ein Mitknecht, einer, der sich auch unter das Joch stellt, das heißt der Name Sisygus, der sich mit unter das Joch stellt, der nicht einfach nur rechthaberisch auftritt, sondern sich erstmal beugt und sagt, ich bin doch einfach nur ein Mitbruder, ein Mitjochgenosse, und dann diesen Schwestern hilft, zum Frieden zu kommen. Ich bitte auch dich, mein treuer Sisygus, steh ihnen bei, wie immer dieser Beistand ausgesehen haben mag. Auf jeden Fall sagt er, ihr habt doch im Evangelium miteinander gekämpft. Diese viel wichtigere Sache, das Evangelium, das wir zusammen vertreten und bezeugen sollen. Sieh zu, dass diese beiden Schwestern wieder in diese Gesinnung hineinkommen, die wichtigen Dinge wirklich als an oberster Priorität zu sehen und sich nicht in Kleinigkeiten im Streit zu verlieren. Und dann nennt er auch die anderen mit Clemens und den übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Geschwister, ist das nicht etwas Wunderbares, dass unsere Namen für die Ewigkeit im Buch des Lebens sind und dass wir auch deshalb unbedingt vermeiden müssen, über Kleinigkeiten uns zu streiten wo wir doch von Gott die Weisheit haben, zu einer gleichen Gesinnung zu finden, in der wir dann im Frieden auch eben diese wichtigeren Dinge, diese großen Dinge unserer Berufung verfolgen können. Streit vermeiden, Streit schlichten. Wenn du irgendwo Streit siehst in der Gemeinde, dann geh ins Gebet, dann bitte den Herrn, dass, wenn es deine Aufgabe ist, dass du als Schlichter dich vielleicht einschalten kannst. Manchmal ist es auch besser, wenn man sich raushält, aber Sisygus schien hier diesen Auftrag von Paulus zu bekommen. Und denkt immer daran, Streit in einer Gruppe, wenn er auch nur zwischen zwei Personen ist und die Gruppe vielleicht 20 oder 50 oder 100 Personen groß ist, wirft einen Schatten, wirft eine schlechte Stimmung auf die ganze Gruppe. Das kennt man aus Familien. Der Vater hat vergessen, die schwarze Tonne rauszustellen. Die Mutter, die Ehefrau ärgert sich darüber, jetzt bleiben wir 4 Wochen auf dem Müll sitzen. Vater und Mutter streiten, die Kinder sind traurig, die Stimmung fällt. Und so ist es in der Gemeinde genau gleich. Wenn zwei sich streiten, ist sofort die ganze Gemeinde belastet. Das hat Paulus Sorgen gemacht im Gefängnis. Und das war sein erster Punkt. Und dann der zweite Punkt. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ich muss sagen, dass als ich zum Glauben kam, mit etwa 20 Jahren, da war das für mich irgendwie unverständlich, dass man Freude befehlen kann, dass man Liebe befehlen kann. Liebt eure Feinde, das ist ja ein Befehl, der geht total gegen unser natürliches Empfinden. Und genauso auch, wenn Paulus sagt, freut euch. Ich will aber traurig sein und ich habe einen Grund, traurig zu sein. Nun, da steht ein Zusatz, wie beim Feststehen im Herrn steht auch hier, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Freut euch im Herrn. Dieses im Herrn ist der Unterschied zwischen der irdischen Freude und der christlichen Freude. Irdische Freude ist immer von Umständen abhängig. Natürlich, wenn die Umstände gut sind, wenn man ein Fest feiert, wenn man keine Schmerzen, keine Krankheit hat, wenn man im Beruf Erfolg hat. Das sind Umstände, die uns Freude machen. Und natürlich dürfen wir uns darüber freuen. Aber die Freude, die der Paulus hier meint, also er spricht in den Kapiteln davor, wie ich schon sagte, von Verfolgung, auch von Irrlehrern. Er spricht von sich selber im Gefängnis. Und die Philipper waren traurig um den Apostel, der im Gefängnis war. Und sie waren erschüttert, weil sie hörten, dass Epaphroditus krank geworden war. Aber Paulus sagt ihnen jetzt, freut euch im Herrn. Im Herrn bedeutet eben in einer anderen Sicht, in einer anderen Perspektive. Ich möchte es mal so umschreiben, freu dich darüber, unabhängig von deinen Umständen, weil du ein Gotteskind bist. Jesus für dich gestorben ist, deine Sünden vergeben wurden. Es keine Verdammnis mehr gibt für dich. Denk über diese Dinge nach. Sind sie kein Grund zur Freude? Dass es keine Anklage mehr gegen dich gibt von Seiten des Teufels. Er prallt ab mit seinen Anklagen vor Gott, wenn er deine Sünden aufzählt. Freu dich darüber mit Zittern, dass Jesus den gerechten Zorn Gottes an deiner Stelle getragen hat. Freu dich darüber, dass das Evangelium dir sagt, dass du von neuem geboren bist, wenn du glaubst, ein Leben geschenkt bekommen hast, das niemals enden wird, dass Gott dir geschenkt hat, Buße zu tun, deine Vergangenheit abzulegen. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus. Was ist das für ein Geschenk, dass du deine Vergangenheit vergessen darfst, dass du sie ablegen darfst, dass du nicht mehr in deinen Sünden, die du begangen hast, oder in deinen Verletzungen, weil andere an dir gesündigt haben, herumgraben musst. Du darfst das zurücklassen, weil du ein wunderbares Ziel vor dir hast, auf das du hinleben sollst. Ist das kein gewaltiger Grund zur Freude? Es ist kein Grund zur Freude, dass du den Heiligen Geist bekommen hast, durch den Gott dir seine Liebe in dein Herz gießt und dir immer wieder bestätigt, ich liebe dich als mein Kind. Ist es kein Grund zur Freude, ein Erbe im Himmel zu haben, dass du dich im Ernstfall nicht mehr um ein irdisches Erbe streiten musst, weil du ein viel größeres Erbe im Himmel hast? Ist es nicht ein Grund zur Freude, dass wir auf die Wiederkunft Jesu hoffen dürfen, dass er jeden Tag erscheinen könnte, um seine Gemeinde zu entrücken? Gibt es auf all diese Dinge eine andere Reaktion als Freude? Auch wenn du vielleicht krank bist, auch wenn du vielleicht im Gefängnis bist, auch wenn du vielleicht arbeitslos wirst, diese Freude bleibt immer. Aber das müssen wir trainieren, dass wir ganz bewusst in unseren Gedanken auf diese Freude im Herrn konzentrieren. Und das ehrt Gott. Das ehrt unseren Vater im Himmel, wenn wir sagen, Herr, du siehst meine Umstände, ich bin im Gefängnis, ich leide Verfolgung, wir haben gerade Streit in der Gemeinde, aber ich will meine Freude in dir nicht ablegen, aus all den Gründen, die ich eben genannt habe. Ja, Freude kann befohlen werden von Gott. Er kann uns das befehlen. Wer Kinder auferzogen hat, der erlebt das oft. Bei uns ist es jetzt vorbei, wir sind Großeltern, alle Kinder sind ausgeflogen, aber ich erinnere mich natürlich daran, wie oft. Naja, ich hatte auch schon mal schlechte Laune als Vater, aber wenn die Kinder schlechte Laune haben, dann denkt man auch, ich möchte ihnen jetzt einfach befehlen, seid doch mal fröhlich, seid doch mal dankbar, dass ihr meine Kinder sein könnt, dass ihr so ein schönes Zuhause habt, seid doch mal dankbar, seid mal fröhlich. Da haben wir alle dran zu knabbern, ne? Aber unser himmlischer Vater sagt uns auch, sei fröhlich. Freu dich im Herrn, freu dich für alles, was ich dir geschenkt habe und was ich dir verheißen habe, was du noch gar nicht siehst. Das ist ein Befehl Gottes. Punkt Nummer 3. Eure Milde oder Nachgiebigkeit, Sanftmut soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Jetzt geht es so ein bisschen über die Gemeinde hinaus. Was ist denn mit den anderen Menschen? Hier geht es um alle Menschen. Was sollen die an uns sehen? Was soll uns charakterisieren in ihren Augen, wenn sie über dich reden? Das ist der Fritz Müller, der geht da zu der Gemeinde. Also was diesen Menschen charakterisiert, ist seine Milde, seine Sanftmut, seine Freundlichkeit. Wir hatten in Morsbach mal zwei Nachbarn, die haben sich gestritten. Eine kleine Hanglage trennte die beiden Grundstücke und auf diesem Hang war eine Hecke gepflanzt, die Grundstücksgrenze markierte. Nun scheint es in Nordrhein-Westfalen ein Gesetz zu geben, das sagt, dass solche Hecken nicht höher als 2 Meter sein dürfen. Aber jetzt kam der untere Nachbar und hat diese Hecke gemessen, die der obere Nachbar gepflanzt hatte. Und weil er den Zollstock natürlich bei der Hanglage etwas tiefer angesetzt hatte, war die Hecke tatsächlich 2,20 Meter. Und er sagte zu den oberen Nachbarn, ich informiere dich, dass die Hecke, die du gepflanzt hast, 20 Zentimeter zu hoch ist. Ich bitte dich, die zu stutzen. Und wenn du das nicht machst, dann bestelle ich einen Gärtner und lass sie stutzen und schick dir die Rechnung. Der obere Nachbar, wenn der Christ gewesen wäre, wie hätte er geantwortet? Mit Nachgiebigkeit, Milde, Sanftmut. Er hätte gesagt, mein lieber Nachbar, natürlich stutze ich die Hecke und wenn dir das besser gefällt, ich stutze sie sogar um 50 Zentimeter oder sogar um 1 Meter. In Gedanken dann, wenn ich dich dadurch gewinnen kann, dich vielleicht mal in den Hauskreis einzuladen. Oder dich mal einzuladen, dass wir uns einfach so mal unterhalten. Was Paulus hier sagen will, ist, wir sollen Menschen sein, die nicht unbedingt auf ihr Recht bestehen. Denn der obere Nachbar hätte sagen können, hallo, ich habe die Hecke gemessen und habe den Zollstock bei mir angesetzt und das sind genau 2 Meter. Ich stutze die Hecke nicht. Und in Morsbach, bei dem Streit zwischen den beiden Nachbarn, ging es so aus, dass sie tatsächlich vor Gericht gelandet sind. Lächerlich, oder? Also wir haben 1000 solche lächerlichen Konflikte in unserem Alltag und dann denk dran, was Paulus sagt. Sei milde, sei sanftmütig, sei nachgiebig, denn dadurch wird bei dir ein Charakterzug Jesu Christi festgestellt, wo der andere sagt, wow, der ist aber anders. Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und dann sagt er, lernt von mir. Das müssen wir wirklich von ihm lernen, denn von Natur aus bestehen wir auf unser Recht. Und wir Deutschen sind darin besonders gut. Wir wissen genau, was unser Recht ist. Und wir leben ja auch in einem Staat, der in der Regel einem verhilft zu seinem Recht. Aber Gott sagt uns, verzichte auch mal auf dein Recht, damit du einen Menschen gewinnst. Was nützt dir deine Hecke, die 20 Zentimeter höher ist, wenn dadurch der Zugang zu einem Menschenherzen verloren geht? Das ist doch furchtbar. Stell dir vor, dein Nachbar stutzt die Hecke, schick dir jetzt die Rechnung Und du öffnest diesen Brief und du siehst, der hat tatsächlich die Hecke gestutzt und schickt mir jetzt eine Rechnung für 300 Euro. Und jetzt regst du dich so auf, dass du einen Herzinfarkt kriegst und stirbst. Und du hast nicht gesehen, dass da noch ein zweiter Brief in der Post war von einem, dem bekannten, unbekannten Onkel aus Amerika, der gestorben ist und dich herausgefunden hat, also sein Notar hat dich ausfindig gemacht als Erbe und schickt dir einen Brief, dass du ein Erbe bekommst von 5 Millionen Euro. Aber weil du dich so aufgeregt hast über die Rechnung von 300 Euro, bist du gestorben und hast keine Gelegenheit mehr gehabt, das Erbe anzutreten. Wäre doch schade, oder? Und so sollen wir die Bibel lesen, wo uns ein Erbe versprochen wird, das noch viel mehr ist als 5 Millionen Euro. Und dann werden wir gelassen. Dann werden wir sanftmütig. Weil nämlich dieser Vers mit dem Hinweis endet, der Herr ist nahe. Deshalb können wir sanftmütig sein, weil wir wissen, dieses nahe kann sowohl heißen räumlich nahe, so im Sinne von ich bin alle Zeit bei euch, aber es kann auch ein prophetisches nahe sein. Also der Herr kommt bald, er steht schon vor der Tür. Denk an dein himmlisches Erbe, dann kannst du doch hier auf der Erde auf eine Hecke verzichten, die genauso hoch ist, wie du sie haben willst. Also unser Herz muss weit werden durch die Freude im Herrn, das führt uns zu Sanftmut. Und das führt uns zur Nachgiebigkeit in den Konflikten, die das Leben so mit sich bringt. Aber wir haben da eine Lektion erlebt, meine Frau und ich, vor einigen Jahren. Ihr kennt jetzt die Geschichte schon, aber ich erzähle sie trotzdem noch einmal, weil die bei uns waren, hat uns jemand gesagt, erzähl doch noch mal die Geschichte von deinem Baum an der Südwesthecke in deinem Garten. Wir haben eine liebe Nachbarin, die hat ein großes Grundstück, aber sie liebt jedes Gräschen, jedes Unkraut, jeden Baum und lässt alles wachsen. Und eine Fichte, die wurde immer größer an unserer Südwesthecke. Und da war gerade auch unsere Terrasse. Und die nahm uns dann die Sonne ab 3 Uhr nachmittags. Und wir wussten, wenn wir jetzt unserer Nachbarin sagen, wir möchten gern diese Fichte mal fällen, obwohl die natürlich auf ihrem Grundstück stand, dann hätte sie uns das sehr übel genommen. Und so haben wir einfach gesagt, Herr, wir machen da nichts. Kümmere du dich drum, wenn die weg soll, sonst ertragen wir sie einfach. Da kam ein Sturm vor 3 Jahren im Januar und diese Fichte ist tatsächlich durch diesen Sturm gefällt worden und zwar so, dass sie genau parallel zum Zaun, der unsere beiden Grundstücke trennt, gefallen ist. Und ich fälle selber schon mal Bäume, weil ich mit Holz heize und ich weiß, wie schwierig das ist, einen Baum genau so fällen zu lassen, dass er dahin fällt, wo man ihn haben will. Und die war groß, die Fichte, 20, 30 Meter. Der Sturm hatte sie genauso gefällt, dass sie nichts beschädigt hatte, weder den Zaun noch sonst etwas. Und die Nachbarin kam ganz aufgeregt zu mir am anderen Morgen und hat gesagt, Mark, die Fichte ist umgefallen und ich hatte es noch gar nicht gesehen. Ich bin raus, habe den Baum angeguckt, bin drumherum gelaufen, nichts war kaputt. Ich habe gesagt, Kerstin, alles bestens, ist nichts passiert. Und ich heize auch mit Holz und habe gesagt, ich mache dir die klein und wenn du mir das Holz schenkst, dann nehme ich das gerne. So bin ich noch zu einem halben Raummeter Holz gekommen. War alles gut. Und sie war so dankbar und zufrieden, dass ich mich darum gekümmert habe und dass nichts passiert war. In Sprüche 25, Vers 15 heißt es, umgekehrt, 15, 25 heißt es, eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Wenn wir uns zurückhalten mit unserer Wut oder mit unseren Forderungen, gelinde sind, dann zerbrechen wir Knochen. Das ist natürlich etwas ironisch gesagt. Dann gewinnen wir unseren Feind und besiegen ihn eben durch Sanftmut und Zurückhaltung. Und wir waren nachher so froh, dass wir nie etwas wegen dieses Baumes gesagt hatten. Gucken wir auf die Uhr, Punkt Nummer 4. Heilige Sorglosigkeit. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Ich betone heilige Sorglosigkeit, nicht einfach eine weltliche Sorglosigkeit, so nach dem Motto, don't worry, be happy. Denk nicht zu sehr an morgen, denke einfach positiv, auch wenn die Welt untergeht um dich herum, sei einfach glücklich. Oder wie in Psalm 73, immer da sorgloser werden sie sich vermögen und dann in einem Augenblick sinken sie in den Scheol hinab. Ja, es gibt so eine gespielte, so eine verkrampfte Sorglosigkeit in der Welt, aber die meint Paulus hier nicht. Er meint eine heilige Sorglosigkeit im Glauben, weil wir die Sorgen von Dingen, die wir nicht verändern können, einfach dem Herrn abgeben. Im Jahr 2008 gab es die Finanzkrise und das hat mich sehr beschäftigt, das hat mich sehr interessiert. Ich habe da viel gelesen, habe gedacht, wow, jetzt noch ein, zwei Monate, dann sind die Regale bei Aldi leer. Und dann gab es so Internetforen, da konnte man erfahren, also du musst dir Waffen besorgen, du musst irgendwie Goldvorrat haben und Lebensmittel anhäufen. Und Waffen natürlich gegen Vandalen, die dann kommen, die deine Lebensmittel rauben wollen. Wird schon schwierig für Christen, ne? Gold, naja, muss auch erstmal Geld haben, um Gold kaufen zu können. Und wo soll ich es dann verstecken, dass es keiner findet? Und dann Lebensmittel anhäufen, aber die musst du ja dann auch irgendwie essen, wenn dann doch keine Krise kommt, damit die nicht vergammeln. Hätte ich mir alles sparen können. Also Waffen und Gold habe ich mir nicht angeschafft, aber ich habe zu Veronique schon gesagt, du lass uns mal zwei Hafersäcke kaufen und ein bisschen Vorrat anlegen. Aber diese ganzen Sorgen hätte ich mir sparen können. Erstens mal ist es nicht eingetroffen, dass die Regale bei Aldi leer waren. Und zweitens, ich hätte mir bei allen Sorgen ja keinen Einfluss auf das internationale Finanzsystem erwirken können. Dem sind wir völlig ausgeliefert. Und so sagt Gott, Dinge, die du sowieso nicht beeinflussen kannst, mach dir doch keine Sorgen darüber. Gib sie einfach ab bei mir. Und das ist heilige Sorglosigkeit, wenn wir dann trotz einer Bedrohungslage Freude und Sanftmut praktizieren und uns nicht verrückt machen lassen durch Dinge, die wir sowieso nicht verändern können. Und dann kommt dieser Frieden, der allen Verstand übersteigt, der uns ruhen lässt in Jesus Christus. Und wenn wir Sorgen haben, die haben wir alle, dann sollen wir sie Gott abgeben. Mit Flehen und dann auch mit Danken. Immer wieder danken für die Verheißungen, die Gott uns gibt und dass er uns auch verheißen hat, sich zu kümmern um unsere Alltagssorgen. Lade dir keine Sorgen auf von Dingen, die du sowieso nicht verändern kannst. Und dann fünfter Punkt. Kontrolle der Gedanken. Oder um es etwas weniger militärisch zu sagen, himmlisches Denken, zielgerichtetes Denken. Als ich zum ersten Mal über dieses Thema irgendwo gepredigt hatte, hatte ich noch positiv denken. Aber dann kam ein Bruder auf mich zu und sagte, du, der Ausdruck gefällt mir nicht. Positiv denken, das ist so Psychologie, weltliche Psychologie, was ich eben sagte, dass man versucht, sich etwas positiv einzureden. Sondern sich in den Spiegel, im Spiegel anschaut und sagt, was bin ich für ein schöner Mensch. Und eigentlich weiß ich, dass ich mit fortschreitendem Alter nicht mehr so attraktiv bin wie noch mit 20, ja. Das müssen wir uns auch nicht unnötigerweise einreden, denn wir sind ja schön bei Gott. Unsere Namen sind eingeschrieben im Himmel. Er sieht uns durch Jesus Christus. Das sollen wir uns einreden, aber nicht irgendwelche Dinge, die vergänglich sind oder völlig unrealistisch. Himmlisches Denken, habe ich drum gesagt, zielgerichtetes Denken, also Kontrolle der Gedanken und sich die Gedanken durch das Wort Gottes prägen und formen lassen. Ein Bruder hat einmal gesagt, vor vielen Jahren, in einer Predigt, wir sind auch verantwortlich für das, was wir denken. Das hat mich wie ein Hammer getroffen. Ich hatte bis dahin immer so gelebt, so nach dem Motto, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Also in meinen Taten und Worten muss ich schon aufpassen, dass ich ein guter Christ bin. Aber in meinem Denken bin ich doch frei, das kriegt ja keiner mit. Nein, Gott kriegt ja auch unsere Gedanken mit. Und wir sind verantwortlich für das, was wir denken. Denn Gott will auch unsere Gedankenwelt reinigen und wir können sehr wohl, wenn wir einen unreinen oder einen bösen oder irgendwie einen verkehrten Gedanken haben, diesem Gedanken Raum geben oder wir können ihn abklemmen und anders denken. Das ist allerdings nicht immer einfach, aber das will Gott genau, dass wir das üben. Und dann will er, was er in Vers 8 hier sagt, Brüder, alles was wahr, alles was würdig, alles was gerecht, alles was rein, alles was lieblich, alles was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwägt. Das fängt in den Gedanken an und dann sollen wir gute, reine, liebliche Dinge erwägen in unseren Gedanken und das soll dann zu unseren Worten und unseren Taten werden. Das kannst du üben mit all deinen Geschwistern in der Gemeinde jeden Tag. Du denkst an irgendeinen Bruder, eine Schwester. Und dann kannst du entweder die negativen Dinge aufzählen, die dir in den Sinn kommen, oder die positiven. Und wenn es ein Lob gibt, wenn es irgendein Lob gibt, wenn dieser Bruder oder diese Schwester irgendetwas Tugendhaftes tut, dann sag ihm das. Dann mach ihm Mut. Dann lobe ihn. Und wenn du etwas siehst an ihm, was er vielleicht ändern sollte, dann bete erstmal darüber. Und bitte Gott, dass er ihm hilft, Und wenn es dann wirklich deine Aufgabe ist, den Bruder darauf hinzuweisen, die Schwester darauf hinzuweisen, wenn die zwei Schwestern sind Tüche und er wollte ja gerade streiten und du ein Süßiguss bist, ein Mitknecht, der sich unter ihren Streit beugt, dann geh hin und mach ihnen Mut. Diese Haltung, die hier beschrieben wird, wie macht die ein Zusammenleben von Menschen schön? Da sehnt sich doch jeder, in eine solche Gemeinschaft hineinzukommen und darin zu bleiben. Wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dann sag es. Nicht zum Schmeicheln, nicht zum Heucheln, sondern sag es mit ehrlichem Herzen und mit netten Worten. 5-Punkte-Plan zur Standhaftigkeit im Gemeindeleben. Lass uns darauf achten, wachen, wie ein Soldat, der auf der Wache steht, dass nichts in unser Herz dringt, was Streit verursachen würde. Lass uns Streit vermeiden und wenn er eintrifft, Streit schlichten. Lass uns im Herrn freuen, daran denken, worüber wir uns freuen können, weil Gott uns geliebt hat und weil er uns all diese wunderbaren Verheißungen gibt. Freude im Herrn, ein Befehl. Sei milde, sei nachgiebig, sei sanftmütig. Gewinne deine Mitmenschen nicht, indem du auf dein Recht bestehst, sondern indem du vielleicht dein Recht abgibst, aber den Menschen gewinnst. Praktiziere eine heilige Sorglosigkeit. Mach dir keine Sorgen über Dinge, die du sowieso nicht verändern kannst. Bring deine Anliegen vor Gott und vergiss das Danken nicht. Und praktiziere in deiner Gedankenwelt ein zielgerichtetes, ein himmlisches Denken. Amen.